Guten Abend. Ich bin offensichtlich nicht, wie angekündigt, Martin Dreyer. Das schon mal als Entschuldigung an alle, die ihn erwartet haben. Das nimmt aber nichts von der Radikalität und dem Inhalt des Textes, den wir heute Abend betrachten. Und darum geht es ja eigentlich. Egal, wer den präsentiert. Aber zur Ehre von Martin Dreyer, dem Gründer der Jesus Freaks und dem Initiator der Volksbibel, werden wir selbstverständlich aus der aktuellen Version Nummer 2 heute Abend unseren Text entnehmen. Zum Thema Weihnachten ist mehr. Johannes, ein Mann macht ganze Sache. Heute Abend geht es also um einen Mann, der ganze Sache mit Jesus macht. Und ich möchte in der Predigt eine Art chronologische Textauslegung machen aus dem Lukas-Evangelium, wie es uns von Johannes berichtet. Und die Predigt hat doch ganz in konservativ guter Manier 3 Punkte. Ein ganzer Kerl, eine ganzheitliche Botschaft, ganz oder gar nicht. Ein ganzer Kerl. Wir steigen in die Geschichte ein, als Zacharias die Begegnung mit dem Engel hat, also noch vor der Geburt von Johannes. Und wir hören unseren ersten Textteil aus Lukas 1, die Verse 13 bis 15.
Der Engel meinte aber gleich zu ihm: Hallo Zacharias, mein Mann. Gott hat auf dich und deine Gebete gehört. Deine Frau, die Elisabeth, die wird für dich noch einen Sohn finden. Und der soll dann Johannes heißen. Dieser Sohn wird dich total glücklich machen. Nicht nur dich, auch viele andere Menschen. Gott hat etwas mit ihm vor. Er wird dann keinen Glauben nehmen, keine Drogen oder Alkohol zu sich nehmen. Dafür wird er schon von seiner Geburt an abgeführt sein, mit einer ganz besonderen Kraft von Gott, nämlich mit seinem Geist. Und er wird dafür sorgen, dass viele Zwecklings sich wieder auf den Gott einlassen.
Heiliger Geist statt Alkohol. Das ist doch ein gutes Motto. Der Johannes, der sollte laut Ankündigung des Engels in der sogenannten Lebensweise der Nazirer aufgezogen werden und leben. Das war eine bestimmte Sekte oder Untergruppe. Die hatten sich auf die Fahne geschrieben, kein Wein und kein Bier zu trinken, keiner Leiche oder Grab sich zu nähern, sich nicht die Haare oder den Bart zu schneiden. Man kann sich schon vorstellen, wohin das geführt hat. Das Ganze war bei den meisten auch zeitlich begrenzt. Nur eine Verpflichtung auf Zeit, aber es gab auch ein paar Radikale von diesen Nazirern, die haben das wirklich auf Lebenszeit betrieben, so wie eben Johannes. Und vor ihm einige wären zum Beispiel der Richter Simson gewesen oder auch der Prophet Samuel. Was war eigentlich die erste Begegnung von Johannes mit Jesus? Kann mir das jemand sagen? Wo sind sich Johannes und Jesus zum ersten Mal begegnet? Irgendeine Idee? Wo? Laut? Im Bauch, genau. Das war eine Begegnung der besonderen Art, eine sogenannte Begegnung aus dem Bauch heraus. Und da hüpfen wir gleich weiter zu dieser Stelle. Weiter geht's mit unserem Text in Lukas 1, Vers 41 bis 42.
In dem Augenblick, als Maria Hallo Elisabeth gesagt hatte, hüpfte das Baby in Elisabeths Bauch. Auf Elisabeth kam plötzlich die Kraft Gottes unter und sie sagte laut zu Maria: Du bist von Gott ganz besonders gesegnet worden, mehr als alle anderen Frauen. Und das, was der Engel längst in deinem Baby, das ist erst recht voll gesegnet.
Interessante Dynamik, oder? Das Hüpfen der Kinder löst das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist aus. Die Mütter singen als Reaktion und dieser Lobgesang ist überliefert noch Jahrtausende später. Also wenn ich mich so an die Schwangerschaft meiner Frau erinnere, da war das eher anders. Ich habe meinen Kindern, da ich gerne Jazzmusik mache, schon immer Jazzmusik im Bauch vorgespielt und die haben dann gehüpft. Also das war andersrum. Aber hier haben wir die Dynamik in der anderen Reihenfolge. Die Kinder hüpfen, die Mutter singt. Weiter geht's mit Lukas 1, Vers 59 bis 63, wo wir eben auch in der Fortsetzung lesen, dass mit Johannes irgendwie alles ganz anders abläuft als mit normalen Kindern.
8 Tage nach der Geburt gab es eine kleine Feier, wo Verwandte und Freunde eingeladen wurden. Dort wurde ein religiöses Ritual hintergelegt, bei dem man ihnen die Vorhaut vom Penis abschnitt. Das war bei den Juden üblich. Die Verwandten waren
ihn, wie er seinen Sohn nennen wollte. Er ließ sich ein Stück Papier und einen Stift bringen und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes.
Also auch mit der Namensgebung werden hier schon eigentlich herrschende Traditionen ziemlich radikal über den Haufen geworfen und gekippt. Normalerweise war es so, dass der Sohn, gerade der erstgeborene Sohn, den Namen des Vaters bekommen hat. Das ist auch in vielen Kulturen, zum Beispiel gerade im Islam, auch heute noch der Fall. Aber Johannes' Lebensstory, und das soll halt auch der Name schon darauf hinweisen, ist eben nicht primär eine fromme Fortsetzung, kann man mal sagen, der Lebenstradition seines Vaters. Wäre ja auch nichts falsch dran. Vater Pfarrer, Kind Pfarrer und so weiter, das Gleiche wird gepredigt und thematisiert, aber mit Johannes sollte einfach was ganz Neues anfangen. Das drückte sich schon im Namen aus. Zacharias, der Name seines Vaters, der bedeutet Gott gedenkt. Das hat einen sehr bewahrenden Charakter, weist ganz alttestamentlich in die Zeit der Verheißung, weist eigentlich mehr zurück. Johannes bedeutet Gott ist gnädig, setzt eine ganz neue Note, weist nach vorne. Zacharias gewinnt seine Sprache zurück, nachdem er den richtigen Namen gegeben hat, und alle Leute fragen sich nur erstaunt in Lukas 1, 66.
Was wird wohl aus diesem Jungen mal werden? Ist doch eindeutig, dass Gott etwas ganz Besonderes mit ihm vorhat.
Eindeutig, oder? Und dann wird schon wieder gesungen und prophetisch geredet, diesmal von Zacharias, der auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Johannes lässt das erstmal alles ganz kalt, denn er hat die beste Kindheit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er wächst als das Kind mit dem definitiv größten Sandkasten auf, wie wir in Lukas 1,80 lesen können.
Je älter Johannes wurde, desto besser lernte er Gott kennen. Schon als Jugendlicher ging er oft in die Wüste. Irgendwann fing er dann an, in der Öffentlichkeit in Israel aufzutreten.
Der Mann hatte Stil. Einsamkeit als Vorbereitung für die Mission des Johannes. So wurde er stark im Geist. Er hat die Einsamkeit gesucht, das Leben in der Wüste. Und ich denke, das ist eine direkte Verknüpfung da. Ist auch wiederum ganz interessant im Vergleich zu anderen jungen Männern, die vielleicht damals eine fromme Karriere gemacht haben. Die sind von den Pharisäern oder Schriftgelehrten trainiert worden nach gängigen Praktiken. Das finden wir bei Johannes zumindest kein Indiz dafür, sondern er ist seinen eigenen Weg gegangen in die Wüste. Ein radikal anderer Ausbildungsweg. Der Heilige Geist war sein Lehrmeister. Die raue Gegend am Westufer des Toten Meeres, der Hörsaal. Das richtige Ambiente, um aus dem Kind Johannes einen ganzen Kerl zu formen. Ein Mann, der nicht von der Meinung anderer abhängig ist, der im Hören auf den Geist Gottes einen radikal alternativen Lebensstil wählt. Und der genau deshalb vollmächtig reden und wirken kann, was uns zu unserem zweiten Punkt bringt. Eine ganzheitliche Botschaft. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Einige Jahre später, das Wüstentraining, die Einsamkeit, der disziplinierte Lebensstil haben aus Johannes den Mann gemacht, den Gott formen wollte und den Gott nun für seine Mission gebrauchen kann. Johannes beginnt sein öffentliches Wirken. Ich denke, wahrscheinlich hatten die ganzen Tanten und Nachbarn schon lange auf diesen Moment gewartet, was wohl aus diesem Junge mit seiner bis dahin doch recht außergewöhnlich schrägen Lebensgeschichte werden würde. Was würde Johannes wohl sagen? Wofür würde er einstehen? War er vielleicht sogar der verheißene Messias? In Lukas 3, 1 bis 6 lesen wir, wie es mit diesem jungen Mann weiterging.
Wir schreiben das 15. Regierungsjahr vom römischen Kaiser Tiberius. Pilatus hatte in dieser Zeit als Vertreter der Besatzungsmacht das Sagen in Judäa. Herodes Antipas war der Chef über ganz Galiläa. Sein Bruder Philippus regierte in Iturea und Trachonitis. Und Lysanias war Chef der Abilene. Hannas und Kaiphas hatten in dieser Zeit den Job des Oberpriesters der Juden. Johannes, aus der Familie von Zacharias, hing damals in der Wüste und lebte da. Irgendwann bekam er direkt von Gott einen Auftrag. Johannes ging umgehend in die Gegend vom Fluss Jordan. Er zog da von Ort zu Ort und erzählte den Leuten, sie sollen so ein religiöses Waschritual mit sich machen lassen. Das nannte man Taufe. Es sollte ein Zeichen dafür sein, dass sie aufhören, Sachen zu tun, auf die Gott keinen Bock hat, dass sie diesen Dreck abwaschen könnten. Sie sollten ab sofort eine neue Richtung in ihrem Leben einschlagen, eine Richtung zu Gott hin. Darüber hatte auch schon der Prophet Jesaja was gesagt. Der meinte mal: Da ist jemand in der Wüste, der ruft: Aus dem Weg, Platz da, der Meister kommt, räumt alles aus dem Weg, damit er ungehindert loslegen kann. Asphaltiert die Straßen, haut die Berge weg, die Steilkurve wird zur flachen Straße gemacht. Und dann werden wir alle sehen, wie Gott es hinkriegt, alles wieder gut zu machen.
Starke Worte. Johannes beginnt zu taufen. Und auch hier ist wieder alles ganz anders, denn seine Taufe unterscheidet sich von den damals üblichen Taufritualen. Damals gab es zum Beispiel die jüdische Proselytentaufe, hieß die. Das war eine Taufe für Personen, Heiden, die dem Judentum übergetreten waren. Dann gab es auch noch die täglichen Taufbäder der Essener. Das war eine bestimmte jüdische Sekte, die einen sehr strikten und disziplinierten Lebensstil hatten. Bei der Taufe von Johannes geht es um eine einmalige Angelegenheit, die mit der Bekenntnis der Sünden verbunden ist. Es ist also eine Bußtaufe, ganz auf die bevorstehende Ankunft des Messias ausgerichtet. Ich finde es erstaunlich, dass damals eigentlich so viele Leute zu Johannes in die Wüste kamen. Denn genau genommen, in Jerusalem war der Tempel. Es war viel angenehmer, dorthin zu gehen. Und dort gab es eigentlich auch ein frommes Rundum-Paket für alle religiösen Bedürfnisse. Warum gingen die Leute trotzdem zu Johannes? Die Wüste erinnerte die Israeliten eigentlich an ziemlich schwierige Zeiten in ihrer Vergangenheit. Die Wüste war ein Ort des Grauens, des Schreckens, des Strafgerichtes Gottes. Aber die Wüste war auch in der Vergangenheit wiederum der Ort gewesen, wo Gott seine Propheten trainiert hatte, besondere Leute vorbereitet hatte. Und es herrschte auch im Volk der Glauben, dass der erwartete Messias aus der Wüste kommen würde. Ich denke also, dass nicht nur oder dass wahrscheinlich bei einigen Leuten einfach Neugier dabei war, dass sie zu Johannes gekommen sind, in der Wüste aufgesucht haben. Dieser Typ schien irgendwie zu leben, wovon er redete. Die Leute kamen also und mussten sich Folgendes anhören, wie wir in Lukas 3, 7 bis 14 lesen.
Tierisch viele Leute kamen zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und das, obwohl er nicht gerade nette Sachen zu ihnen sagte. Er meinte zum Beispiel, ihr linken Vögel, wie kommt ihr bloß auf die Idee, ihr könntet euch bei Gott mal ebenso durchmogeln? Ändert euer Leben, hört auf, ständig Mist zu bauen. Zeigt erst mal, dass ihr es ernst meint. Ich sage euch eins, mit eurem Abraham ist unser Vater Gequatsche, könnt ihr Gott nicht beeindrucken. Das bringt es überhaupt nicht, denn wenn Gott will, kann er sich aus diesen Steinen Kinder machen. Die Motorsäge ist schon warm gelaufen. Sie ist bereit, alles umzuhauen, was es nicht bringt. Das Holz kommt dann in den Kamin und wird verbrannt. Die Zuhörer meinten, und was sollen wir Ihrer Meinung nach jetzt unternehmen? Helft anderen Menschen, denen es dreckiger geht als euch. Wenn ihr einen Obdachlosen trefft, der keinen Mantel hat, gebt ihm einen von euren Zweien ab. Auch ein paar der Steuerbeamten kamen bei ihm vorbei, um sich taufen zu lassen. Die hatten die gleiche Frage. Meister, was sollen wir Ihrer Meinung nach anders machen? Nehmt nur so viel Kohle von den Leuten, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Und wir, was sollen wir anders machen, wollten ein paar Berufssoldaten wissen. Johannes' Antwort war, plündert nicht die Besiegten aus, foltert keine Menschen und seid mit dem Soll zufrieden, den man euch bezahlt.
Ihr linken Vögel, das ist ja nicht gerade die Anrede, die man sich wünscht, wenn man einen weiten Marsch in die Wüste gemacht hat, um dort einen großen Propheten reden zu hören. In der Luther-Übersetzung ist es übrigens nicht besser, da heißt es ihr Schlangenbrut. Ich weiß nicht, was ich vorziehen würde. Überlegt mal, wenn ich euch heute Abend hier so begrüßt hätte, wenn ich hier nach oben stolziert hätte und sagen würde, ihr Heuchler, kommt ihr heute Abend nur her, um euch fromm zu fühlen? Aber an der Uni, an eurem Arbeitsplatz, fahrt ihr dann wieder voll auf der weltlichen Schiene mit, macht die kleinen üblichen Betrügereien mit, lästert genauso ab wie eure Kollegen. Hier schwingt ihr fromme Reden und hebt die Arme zum Lobpreis. Kaum seid ihr hier draußen, wird kaum noch gebetet. Glaubt ihr im Ernst, dass das Gott beeindrucken kann? Johannes sagt die Wahrheit über viele der Leute, die ihn besuchten. Jesus sagt an anderer Stelle später, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Wo hören wir denn heute noch die Wahrheit über uns selber und bekommen aber gleichzeitig auch einen Weg zur Umkehr und zur Korrektur geboten? Oder anders formuliert, wer von uns hat die geistliche Autorität, so in das Leben anderer Menschen zu reden, wie Johannes das damals getan hat? Das Erstaunliche ist doch, die Menschen sind trotzdem und vielleicht auch deswegen gerade in Scharen zu ihm gerannt. Tief drin wissen wir auch um unsere Macken und sind manchmal froh, wenn das jemand auf den Punkt bringt. Unser Herz und unsere Seele sehnen sich danach, frei zu sein. Doch Johannes bleibt nicht dabei stehen, die Leute jetzt fertig zu machen, zur Umkehr zu bewegen, ihnen nur ein schlechtes Gewissen zu machen. Er zeigt mit griffigen und praktischen Beispielen auf, wie es anders laufen kann. Er vermittelt, wie die Überschrift dieses zweiten Punktes sagt, eine ganzheitliche Botschaft. Reden und Handeln gehen Hand in Hand. Eine ganzheitliche Botschaft für alle seine Zuhörer, nämlich, dass sie ihren Wohlstand mit den Bedürftigen teilen. Eine ganzheitliche Botschaft für die Steuerbeamten, nämlich den Leuten nur so viel abzuknöpfen, wie gesetzlich erlaubt ist. Eine ganzheitliche Botschaft für sie Soldaten, nämlich nicht ihre Macht und Waffengewalt zu missbrauchen, um andere Menschen zu quälen, zu gängeln oder zu berauben. Johannes will Frucht als Zeichen einer echten Umkehr sehen von den Menschen. Sich stolz darauf zu berufen, wie das damals viele Israeliten gemacht haben, Kinder Abrahams zu sein, reicht nicht aus. Das Gleiche für uns, sich stolz darauf zu berufen oder auch weniger stolz in den Christustreff zu gehen oder vielleicht Mitarbeiter zu sein, reicht eventuell auch nicht aus, wenn es nicht anders mit unserem Leben gedeckt ist. Johannes bewahrt trotz großer Menschentrauben und zunehmender Popularität Bodenhaftung. Die Frage drängt sich natürlich immer mehr auf, ist er der verheißene Messias? Die Antwort ist klar und wir lesen den Lukas 1, Vers 15 bis 17.
Zu dieser Zeit redeten alle über den Auserwählten, den Christus. Man hoffte, dass er bald kommen und alle aus dem Dreck rausholen und auch politisch befreien würde. Nun war natürlich die Frage, ob Johannes dieser Auserwählte sein könnte. Johannes Antwort war aber ganz klar. Für meine Taufe nehme ich Wasser, aber der Typ, der nach mir kommt, der ist viel derber und heftiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Schuhe zu putzen. Er wird euch die Power von Gott geben, seinen Heiligen Geist. Der wird wie Feuer in euch brennen. Er wird die Menschen auf ein Sieb werfen und alles, was unten durchfällt, kommt auf den Müll. Der Rest wird aufbewahrt werden und durchkommen.
Johannes war nicht der Messias, aber seine Botschaft klingt uns trotzdem in den Ohren, klingt nach noch viele Hunderte und Tausende von Jahren und ist in Einklang mit vielen von dem, was Jesus nach ihm gesagt hat, denn er war der Wegbereiter. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, ganz oder gar nicht. Wie können wir nun das Gehörte in das Marburg im 21. Jahrhundert in unsere Situation, in unserer Umgebung umsetzen? Indem wir auch einen Kamelhaarmantel überschmeißen und im Marburger Hinterland Bußpredigen halten? Vielleicht. Meines Wissens hat es noch niemand ausprobiert. Aber es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Worum geht es denn letztendlich, wenn wir von Johannes dem Täufer lernen wollen? Doch darum, mit der gleichen Lebenshaltung, die er hatte, in unserem ganz speziellen Umfeld zu leben. Ich habe mir überlegt, was begeistert mich an Johannes am meisten? Und das ist einfach die Tatsache, dass seine Worten und seine Taten aus einem Guss waren. Kein frommes Gelaber, das nicht mit seinem Leben abgedeckt ist. Und das möchte ich in meinem Leben auch erfüllen. Da arbeite ich zumindest dran. Es ist relativ einfach, hier vorne zu stehen und einen Bibeltext auszulegen. Es ist auch noch einfach, ermahnende und herausfordernde Worte an euch oder an mich selber zu richten. Aber die Feuerprobe beginnt für uns alle, wenn wir heute Abend dieses Gebäude verlassen. Es lassen sich viele Herausforderungen für unser Leben definieren, wenn wir von Johannes lernen wollen. Und ich möchte einfach am Schluss nur noch drei mögliche Bereiche aufgreifen, wie wir im Stil von Johannes in unserem Alltag leben können. Der erste davon habe ich genannt, wahrhaftig sein. Was meine ich damit? Wahrhaftig sein, einen Lebensstil kultivieren, in dem die Wahrheit noch zum Zug kommen kann. Ich denke, wir werden so durch die Medien oder auch manchmal durch andere Menschen mit Lügen oder Scheinwahrheiten bombardiert und wir müssen uns aktiv dagegen wehren. Aber wie? Bewusst sich zum Beispiel auszusuchen, welche Informationen wir überhaupt in uns aufnehmen, welchen Informationen wir uns aussetzen, was wir uns ansehen, was wir lesen. Aber auch immer wieder Zeiten der Stille, in denen wir Gottes Wort kauen können, um einfach ganz taktische Gegenakzente zu setzen, gegen das, was alles auf uns einströmt. Und ich denke, der dritte Punkt auch, anderen Menschen erlauben, unser Leben zu beobachten und in unser Leben zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Menschen habt. Ich habe ihn teilweise in meinem Leben gehabt, zur Zeit zum Beispiel auch nur bedingt, mal von meiner Frau abgesehen. Die redet auch in meinem Leben, wenn ich sie gar nicht frage, aber das ist ganz gut so. Das ist ihre Rolle und meistens hat sie auch recht. Wahrhaftig sein. Lass uns einfach mal drüber nachdenken am Ende von dem Gottesdienst. Mein zweiter Punkt, mutig anders sein. Christsein bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Ich erwische mich auch selber immer wieder dabei, dass ich in regelmäßigen Zeitabständen mich zumindest innerlich beklage, warum das Leben eigentlich so anstrengend ist und immer wieder neue Herausforderungen bereithält, wenn man gerade eine überwunden hat. Irgendwie sehnt man sich doch so nach einer Ruhe. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher noch keine Bibelstelle gefunden, die uns ein einfaches Leben verheißt als Christen. Die gibt's nicht. Da ist von Freude und von Fülle die Rede, von einer unglaublichen inneren Freiheit, aber auch von Verfolgung und Widerstand. Und Johannes, denke ich, spiegelt das auch sehr gut in seinem eigenen Leben wider. Lasst uns deshalb wie Johannes frei von der Meinung anderer werden. Lasst uns die radikalen Stellen der Bibel nicht verwässern, nicht fromm kleinreden, sondern lasst sie an unserer Seele nagen lassen. Und lasst uns Disziplin einüben im Gebet, im Geben, in unserer Zeiteinteilung. Lasst uns mutig anders sein. Und als dritten Punkt habe ich mir rausgenommen, demütig und korrekturbedürftig bleiben. Ich denke, je länger wir schon fromm sind, desto eher kann das auch zur Routine werden und zum frommen Zirkus im Extremfall, in religiösen Ritualen erstarren. Und auch in einem Gottesdienst mit freien Formen können auch diese zum Ritual werden. Ich denke, das sind wir auch nicht im Christustreff geschützt davor. Auch eine lebendige Gemeinde kann tote Mitglieder haben. Drum lasst uns den Heiligen Geist bitten, immer wieder lebendig in unserem Leben zu bleiben, unsere Sünde aufzudecken, in jeder Lebensphase neu um Gottes Führung ringen. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, Roland hatte mich vor anderthalb Wochen darum gebeten, hier einzuspringen. Da hatte ich schon so diese Punkte grob formuliert und möchte jetzt einfach ein Beispiel geben, wie die eigentlich auch real geworden sind in meinem Leben, in der Episode am letzten Wochenende. Ich hatte da 24 Stunden Notdienst gemacht hier im Marburger Hinterland. Ich bin von Beruf Arzt, das ist, wie ich meine Brötchen verdiene, freiberuflich, und ich habe auch eine Stelle hier an der Uni. Und da habe ich mich dabei ertappt, als ich da so mit meinem Auto von einem Patienten zum anderen tuckelte, dass ich irgendwie laufend am Rechnen war, wie viel Geld ich da verdiene. Und dass das echt so ein bisschen Besitz von mir gegriffen hatte. Man kann da ganz gut verdienen, fairerweise gesagt, aber irgendwie hatte ich da keine distanzierte Haltung mehr dazu und das hat mich echt genervt. Und ich habe gedacht, das passiert dir, du warst Missionar 7 Jahre lang im Sudan, du hättest gedacht, das heißt frei von diesen Dingen, nix da, komm wieder. Und ich habe da echt gemerkt, dass Gott da auch zu mir redet, der Heilige Geist, dass das nicht okay ist und dass ich mit dem brechen soll, dass ich das nicht Besitz von meiner Seele ergreifen lassen soll. Und ich meine, wenn man sowas merkt in Bezug auf Geld, gibt es eigentlich eine ganz einfache Lösung. Man gibt das Geld weiter an andere. Das möchte ich heute Abend jetzt tun. Ich möchte euch den Verdienst von meinem Notdienst aushändigen mit einer kleinen Auflage. Ich habe 100 Umschläge bereitet mit jeweils 5 Euro. Jetzt denken wahrscheinlich alle, oh, die Ärzte, die verdienen eine Menge Kohle, aber das waren 24 Stunden harte Arbeit, um das mal ein bisschen in Relation zu setzen. Und die möchte ich an euch austeilen, an hoffentlich 100 Leute, die sich freiwillig melden. Dem Ganzen ist eine kleine Betriebsanleitung beigefügt. Da steht drauf, do it like John. Und ich möchte, dass ihr dieses Geld freiwillig dazu verwendet, so im Sinne der Talente, um was draus zu machen, um das einzusetzen für andere. Entweder für den Christustreff mit irgendeiner kreativen Idee zu vermehren, sei es einen Kuchen zu backen und an andere zu verkaufen, sei es selber noch was draufzulegen und das weiter zu spenden, oder aber auch, um das in irgendeiner Form zu vermehren, an einen Bedürftigen vor Weihnachten weiterzugeben. Es gibt genug Obdachlose in unserer Stadt. Ihr könnt von mir aus auch damit ein Bier trinken gehen, mit jemandem zusammen. Es gibt ein paar Kneipen, da kriegt man noch 2 Bier, wenn er 0,3 nimmt für 5 Euro. und dann erzählt ihm aber bitte über Jesus. Also irgendwas, wie das Ganze sich in irgendeiner Form fortsetzt, weil das sind so, im Englischen sagt man Kingdom Dynamics, das sind einfach Dinge, wo Gottes Reich wächst. Und ich bin mal gespannt, ob ihr euch auf diese Herausforderung einlasst, mutig anders zu sein. Denkt nicht, dass das sei ein generöser Akt von mir, das ist ein zutiefst egoistischer Akt, weil ich möchte mir die innere Freiheit und Freude bewahren, nur Jesus zu folgen und nichts anderem. Also nur das kurz dazu. Und jetzt gehen gleich hier Leute in die Reihen, jeder mit ein paar Umschläge, und ich bin mal gespannt, ob sich 100 von euch melden und diese Herausforderung jetzt spontan annehmen. Ihr bekommt dann einfach einen Umschlag. Da ist diese kleine Betriebsanleitung, da ist das nochmal zusammengefasst und es sind 5 Euro drin. Hands up. Gut, ja. Ich kontrolliere euch ja nicht, also ich appelliere nur an euer schlechtes Gewissen, was ihr mit meinem Geld macht. Von daher. Ja, wir haben noch Umschläge. Ich möchte alle loswerden, ich wollte nichts davon wieder mitnehmen. Gibt noch welche? Eva, da hinten sind, glaube ich, noch Leute. Nochmal gucken. So. Kommt, enttäuscht mich nicht. Ich denke, ihr findet ganz viel kreative Ideen, was ihr damit machen könnt. Da hinten noch, genau. Neben dieser Aktion möchte ich einfach auch darauf hinweisen, genau, da ist noch einer, wir möchten dann einfach auch Gebet anbieten, entweder während dem Lobpreis oder auch danach. Und ich möchte euch einfach auch herausfordern, hört dann im Lobpreis auf Gott, ob es eine Sache gibt, wo wir umkehren können, wo wir neu anfangen können mit Jesus, und lasst uns die festmachen vor einem Zeugen im Gebet. Was wird passieren, wenn wir so leben wie Johannes? Ich kann es euch nicht sagen, es ist sicher spannend und interessant, aber wir können abschließend lesen, welche Konsequenzen es für Johannes hatte in Lukas 1, 18 bis 20.
Johannes Ding war es, die Leute zu warnen und ihnen gleichzeitig Hoffnung zu geben. Er protestierte auch ganz offen gegen die herrschende Regierungsmacht. Er griff den König Herodes öffentlich an, weil der mit der Frau seines Bruders verheiratet war. Aber es ging auch um andere fiese Sachen, die Herodes getan hatte. Herodes toppte das aber alles, indem er irgendwann Johannes verhaften ließ und ihn in den Knast steckte.
Johannes landete im Knast als Konsequenz seines Handelns, seines öffentlichen Auftretens. Und wir wissen alles, dass nicht dabei blieb, sondern dass er im wahrsten Sinne des Wortes sprichwörtlich Kopf und Kragen riskierte. Radikal aufs Ganze zu gehen, schafft uns in dieser Welt nicht immer Freunde. Aber wir können der Freundschaft Gottes gewiss sein, die sich in Jesus auch ganz für uns eingesetzt hat. Amen.